886 Radiothek.
Ich trinke einen Kaffee, lese gute Seiten, schlechte Seiten, so wie man den Tag beginnt. Mal schlecht und mal schön, diese guten Seiten, schlechten Seiten, manchmal ganz ohne.
Der 886 Zeitungscheck.
Wir schauen die Zeitungen wieder durch, online und im Print für euch, wie immer um diese Uhrzeit, und plaudern über ein paar der Top-Themen des Tages und schauen da gleich mal auf den Falter, der diese Geschichte als erster gebracht hat und auch aufgedeckt hat, nämlich die Überschrift: Geheimakten aus dem Finanzressort, Doppelpunkt, der Fall Sigi Wolf. Eine Geschichte, wir haben in den Nachrichten auch schon darüber berichtet, Christian hat darüber gesprochen, aber natürlich, da haben wir nicht so viel Zeit wie jetzt im Zeitungscheck, wie wir uns die Zeit nehmen können. Worum genau soll es da eigentlich gehen? Kurz zusammengefasst hat Thomas Schmidt in seiner Zeit im Finanzministerium dem MAN-Investor 630.000 Euro Steuergeld verschafft? Fragezeichen. Neue Dokumente deuten darauf hin, dass die Unterüberschrift vom Falter. Thomas Schmidt, ich glaube, den kennen die meisten schon, ehemaliger ÖBAG-Chef. Wir kennen ja noch einige seiner...
Bis vor einem Jahr war das ein Unbekannter für alle.
Unbeschriebenes Blatt, dann war er ein sehr beschrifteter Chat und deswegen wisst jetzt alle, wer er ist. Spannenderweise mal vorweg, diese Geschichte kommt nicht aus diesen Chats aus seinem Handy. Ja, das ist für die ganz wichtig, um das einzuordnen, das hat nichts damit zu tun, sondern es ist eine andere Geschichte, und zwar ursprünglich aufgetaucht bei einer Amtsrevision im Finanzamt. Also da haben die Prüfer nachgeschaut, ob alles gepasst hat die letzten Jahre, und da hat etwas ganz klar nicht gepasst. Und die Vorwürfe, die im Raum stehen, zumindest laut diesen Akten, die der Falter erhalten hat: Sigi Wolf, der Unternehmer, hätte Steuerschulden gehabt. 7 Millionen, ein bisschen mehr, und 630.000 Euro Strafzinsen auf diese Schulden. Hintergrund: doppelte Steuern aus der Schweiz, aus Österreich, das hätte so und so versteuert werden müssen, das ist geändert worden, hat er nicht gewusst, und so weiter und so fort. Gut. Dann haben seine Anwälte argumentiert, naja, da war aber eine Änderung eben bei dieser Besteuerung und das hätte das Finanzministerium uns sagen müssen, hat es aber nicht, und deswegen ist auch eine Teilschuld dem Finanzministerium zuzugestehen, und deswegen möchten wir die 630.000 Euro Strafzinsen nicht zahlen. Das Finanzministerium hat gesagt, nein, so jetzt ist es trotzdem. So weit, so gut.
Ja.
Anwälte sind aber dabei geblieben, haben dann noch einmal nachgehakt und noch einmal einen Bescheid eingereicht, und plötzlich ist der anders bewertet worden. Und dann ist plötzlich gekommen, ah ja, na, wisst ihr was, habt ihr recht, war unsere Schuld, die 630.000 lassen wir weg auf einem anderen Weg und so weiter und
aha,
so fort.
So von einem Tag auf den anderen?
Ja, doch, etwas plötzlich, und dann später ist es eben da doch wem komisch aufgefallen bei Prüfungen, bei der Amtsrevision, und dann ist es auch wieder aufgehoben worden, und dann ist im Nachhinein bei dieser Aufhebung nachgeforscht worden, wie hat es überhaupt dazu kommen können. Und da ist man dann eben drauf gekommen, dass ausgesagt worden ist von den betroffenen Mitarbeitern im Finanzamt, also im betroffenen Finanzamt, die haben gesagt, der damalige Generalsekretär Schmidt habe diese Entscheidung mitgetragen und mit ihm sein Einvernehmen hergestellt worden über diesen Erlass quasi dieser Strafzinsen. Und das ist eben der schwierige Punkt, der da vorgeworfen wird. Sigi Wolf soll Thomas Schmidt angestiftet haben dazu, dass er die zuständige Finanzbeamtin beeinflusst und sagt, geh bitte, lass dem Sigi Wolf das aus. Und dafür ist vielleicht für dich dann in Zukunft in der Karriere was möglich. So zumindest einmal die Vorwürfe, die da im Raum stehen. Ja, die Anschuldigungen, die es so gibt. Alle Beschuldigten, das ist nicht ganz richtig, Sigi Wolf und seine Anwälte bestreiten das, sagen eine falsche Darstellung, stimmt so nicht. Thomas Schmidt sagt gar nichts dazu. Ich glaube, der sagt aber nicht mehr viel, schreibt auch, glaube ich, wenige Chats inzwischen. Und also gilt für alle die Unschuldsvermutung, ist natürlich klar. Dazu steht aber auch noch in dem Falter-Artikel, dass Sigi Wolf unter anderem natürlich Sebastian Kurz im Wahlkampf 2017 schon unterstützt hat. Wohlgemerkt, Sigi Wolf sagt niemals mit Spenden, sagt er, aber er hat ihn zumindest verbal unterstützt, hat gemeint, den sollte man ranlassen, der würde das schon gut machen. Und da ergibt sich halt eben mal wieder, wie gesagt, Unschuldsvermutung, aber wenn man sich das so anschaut und vor allem auch diesmal aus einer anderen Ecke kommen, also diesmal nicht aus den Chats oder aus dem Urschuss, dieses Bild, das da schon langsam gezeichnet wird, nimmt halt immer klarere Formen an, wenn man das mal so sagen kann. Ja, und das ist halt sehr spannend, weil das vor allem auch Thema wird im kommenden Urausschuss, der jetzt dann im Jänner, Februar startet, da wird es im Auswärtigen Kopf, ich glaube,
Ich glaube, Februar.
Ja, Februar startet der, wo es eben geht um die ÖVP. Und da hat auch Nina Tomaselli von den Grünen gesagt, die auch da wieder mit dabei sind mit dem Urschuss, es ist noch lange nicht alles ans Tageslicht gekommen, was sie vermutet, was es noch alles zu finden gibt und geben wird. Also zumindest da kann man sagen, es bleibt spannend. Problematisch finde ich ein bisschen, dass die Spannung teilweise ein bisschen weggeht. Ich habe so ein bisschen die Sorge, dass, also du liest halt gefühlt jede Woche von einer Hausdurchsuchung irgendwo in einem, in dem Fall Finanzamt oder da oder da. Das ist so ein bisschen, die Aufregung schwindet, ja. Ich meine, eigentlich ist das schon arg. Also,
aber für halt, uns ist es schon, wir haben uns schon so dran gewöhnt. Das ist ja das Traurige, es ist ja schon so normal.
Wir sind in Österreich, du schaust bei unserer Hausdurchsuchung durch, wie es Mittagsmenü bei uns in der Kantine gibt. Ja? Aber ich meine, das ist ja eigentlich nicht ganz, das ist ja eigentlich nicht ganz normal. So, aber es sollte es nicht werden. Ja? Aber gut. Na, schauen
also
wir,
es bleibt spannend.
Ja, das definitiv. Und wir sollten auch gespannt drauf schauen. Werden wir auf jeden Fall auch machen und immer berichten, wenn es da was Neues gibt. Gut, was haben wir noch? Kinga.
Ein spannender Artikel im Kurier, wo ich gleich große Ohren quasi bekommen habe oder große Augen, wie ich die Überschrift gelesen habe. Und zwar Salzburg führt im Jänner Kontrollverpflichtung im Handel ein. Ab 3. oder 10. Jänner der Tages ist noch nicht ganz fixiert, genau, müssen Kunden im Handel, abgesehen jetzt von Lebensmitteln, also Supermärkten und Apotheken, den grünen Pass herzeigen. Genau, so 2G. Das Datum, wie gesagt, ist noch nicht fix, aber Landeshauptmann Haslauer hat eben beschlossen, dass Salzburg da noch mehr Sicherheitsvorkehrungen treffen möchte. Genau, also wie gesagt, bei Bekleidungsgeschäften und Co. muss man dann eben an der Kasse einen gültigen grünen Pass vorweisen können. Und das ist ein schwieriges Thema. Wie gesagt, zuerst habe ich mir gedacht, boah, voll coole Idee. Habe ich mir gedacht, ja, hoffentlich wird Wiens Bürgermeister Michael Ludwig da auch dann gleich nachziehen, weil der ist ja auch jemand, der in den letzten Monaten in Wien immer ein bisschen strengere Maßnahmen durchgebracht hat oder eingeführt hat, sagen wir so, als der Bund. Aber, das große Aber, diese Kontrollen im Handel sollen oder können dann halt eigentlich nur an der Kasse durchgeführt werden. Klar, kein Geschäft kann sich da leisten, eine eigene Person hinzustellen, die den ganzen Tag beim Eingang steht und halt einen Pass kontrolliert. Allerdings ist dann halt eben fraglich, ob das dann noch viel bringt, weil wenn ich jetzt zum Beispiel, wie ich mich kenne, eine Stunde lang halt Quantshop und halt dort mich aufhalte in dem Geschäft und dann halt erst an der Kasse kontrolliert wird nach einer Stunde, ist halt, ja, dann die Frage, ob das dann noch so viel bringt.
Wäre wie eine 2G-Kontrolle im Wirtshaus beim Zäunen. Also ja, relativ sinnlos. Immer gut, Christian, das könnte uns wahrscheinlich nicht passieren, eine Stunde in einem Quantgeschäft zu stehen, oder?
Auf gar keinen Fall. Also im Wirtshaus hingegen schon.
Nein, so schnell bin ich aus dem Wirtshaus noch nie ausgegangen. Also das könnte mir auch nicht passieren. Aber ja, nein, das ist natürlich, die Idee ist nett, aber eben, es ist, da scheitert es ja grundlegend die Umsetzbarkeit. Ja. Also die Idee ist ja herzig. Das, so gescheit ist ja auch der Landeshauptmann nicht als Erster. Aber eben, wie willst du das kontrollieren? Das ist halt nicht machbar in eigenen Veranstaltungen.
Und es wird dann auch in der Realität nicht so sein, dass man dann an der Kasse kontrolliert und dann, du hast kein 2G, du darfst das jetzt nicht kaufen.
Ja.
Da wird sich ja jeder Händler ins eigene Knie schießen.
Nein,
das wird so wenig bringen.
Ich kann es mir das auch noch nicht ganz vorstellen.
Also was ich schon noch da ehrlich sagen muss zu dem Argument, dass ja eben man sich das wahrscheinlich nicht leisten kann, jemanden beim Eingang hinzustellen, was ich schon sagen muss, bei einer bestimmten größeren Handelskette, das Name ich jetzt nicht erwähnen werde, war es schon so, dass eine Zeit lang zumindest ja kontrolliert wurde die Frequenz. Also da ist einer gestanden und hat halt so klick, klick, klick sein Klickgerät in der Hand gehabt und eben geschaut, wie viele Leute rein und rausgehen. Also das war ja auch eine eigene Person.
Ob sich die größeren Ketten vielleicht leisten können, mag sein, aber es geht auch um den Einzelhandel.
Ja,
Also absolut. Wie soll das jetzt machen, die kleine Buchhandlung, wo genau nur der Eigentümer, die Eigentümerin drinnen steht, die kann sie nicht beim Eingang und bei der Kasse hinstellen und bei der Beratung oder wie auch immer und viele kleine Geschäfte.
Selbstverständlich, aber Sinn macht es halt dann ja trotzdem dort, wo, weiß nicht, 100 Leute zusammenkommen.
Auch. Ja, dort ist es vielleicht machbar, klar, aber eben, also dann musst du wieder sagen, aber dann muss man ja eigene Grenzen wieder ziehen für, sag ich mal, ab einer Größe oder wie auch immer. Hm. Also dann ist das wieder, oder die Kundenanzahl oder also, ja, schwierig.
Ja, schwierig, aber es wäre, ja, prinzipiell wäre es ja gut.
Ja, könnte man sich die Maske dann auch sparen, nehme ich mal an, aufgrund des 2G wahrscheinlich. Oder
wahrscheinlich, wobei das zusätzlich dann eigentlich noch besser wäre.
Dann ist überhaupt alles überdrüber safe. Ja. Naja, schauen wir mal, wir werden noch viele Neuigkeiten in den nächsten Wochen, wahrscheinlich dann im Jänner auch erfahren. Im Lockdown war es eh wieder wurscht, wegen Handel. Gut, Christian, was hast du für uns?
Ja, warten wir da mal auf den Jänner.
Genau.
Ja, die Krone titelt heute online: Dumpingpreise, Doppelpunkt, Brathändel billiger als Katzenfutter. Ja, was hat es damit auf sich? Und zwar Bauernbund und die Geflügelbetriebe kritisieren aktuell die Dumpingpreise, weil eben aktuell die Futterkosten oder im letzten Jahr die Futterkosten fast um 50% gestiegen sind und aber trotzdem das Händelfleisch viel zu billig im nach Ansicht des Bauernbundes und der Geflügelbetriebe viel zu billig verkauft wird. Nämlich zuletzt wurden heimische Hühner um 1,99 Euro das Kilo verkauft. Und jetzt fordern eben der Bauernbund und auch die Geflügelbetriebe, dass hier auch die Händler oder die das dann wieder weiterverkaufen, die Produkte, hier aufhören, da Kunden zu gewinnen zu wollen, indem sie einfach das Fleisch so billig rausschleudern, wie es da steht. Und ja, der Präsident des Bauernbundes sagt nämlich auch, es muss jetzt weg von diesen Rabattschlachten kommen und auch zu realen Preisen, weil nur so hätten die Bauern was davon und die Konsumenten in der langen Frist auch, weil eben die Bauern, die werden irgendwann das nicht mehr leisten können, wenn sie ihr Geflügel billig verkaufen müssen. Aber da steht eben zum Beispiel, das Soja hat früher 400 Euro gekostet und jetzt fast 770. Also es haben sich einfach die Preise für das Futter fast verdoppelt.
Ja, es ist ein ganz schwieriges Thema. Wir haben schon einmal vor ein paar Monaten darüber gesprochen, einfach diese Lebensmitteldumpingpreise, gerade vor allem natürlich bei Tieren, wo man halt dann sagt, ja klar, wie soll sich das ausgehen, dass diese Tiere nachhaltig, artgerecht, biologisch gehalten werden, Auslauf haben, einfach quasi gesund und gut leben können und dann soll das 1,99 im Kilo kosten. Also das kann unmöglich funktionieren. Das,
ja.
Klar, natürlich auch wieder die Sache, nicht jeder kann sich das Bio-Produkt so leisten, weil es einfach dann natürlich teurer ist, ganz klar. Da sind wir bei ganz anderen Preisen.
Da sind halt die Spannen auch wirklich extrem. Also da geht es jetzt nicht um 1-2 Euro, wo ich sage, ja gut, das ist mir wurscht, das kann ich mir leisten. Da geht es jetzt ohne Übertreiben um, weiß ich, bis zu 8 Euro ungefähr?
Na, also Unterschied? Kilopreis bei Biofleisch geht schon an die 20 bis 24 Euro, je nachdem. Da sind wir halt dann schon also beim Zehnfachen fast. Ja. Das ist natürlich ein Unterschied, ist ja gar keine Frage. Da wird aber auch gefordert auf der anderen Seite wiederum, dass das halt subventioniert gehört vom Staat, dass man sagt, wenn wir auf österreichische Biolandwirtschaft und Haltung setzen wollen, dann halt das unterstützen, um halt mit Preisen aus den Nachbarländern mithalten zu können. Schwieriges Thema, wird es auch immer bleiben, aber natürlich sollte das Ganze ein wichtiges Thema sein, um das man immer wieder spricht. Ganz, ganz klar. 8.18 Uhr ist es. Vielen Dank euch für diesen Zeitungscheck. Dienstagmorgen.
Die 88.6 Radiothek. Jederzeit abrufbar auf radio88.6.at. 88.6